Jens hat Mut. Stand schon länger auf dem Dienstplan, aber ich habe dann längere Zeit jetzt doch nicht gepredigt hier, aus gesundheitlichen Gründen. Und jetzt aber, ich denke, Gott ist noch nicht fertig mit mir. Und wahrscheinlich werde ich wieder in irgendeiner Weise, mal schauen wir mal, predigen oder so. Und ich habe das auch einen Impuls gekriegt vor einiger Zeit in diesen Tagen, wo es mir so schlecht ging. Und da bin ich gespannt. Daniela hat gesagt, du hast Mut. Wie gesagt habe, ich werde predigen, wahrscheinlich doch. Du hast Mut. Und ich sage dir nicht von ungefähr, sondern die weiß, dass ich nicht immer so drauf bin. Die kennt mich auch, wenn ich daheim sitze und mit den Tränen kämpfe oder mit Bewegungslosigkeit oder solchen Dingen. Und da sagt sie, du hast Mut. Und ja, schauen wir mal. Ist ja gut, Mut zu haben. Ich mache ein Experiment heute mit euch. Ich erlaube euch heute während meiner Predigt. Das gilt nicht generell, ich will auch nicht in die Ordnung anderer Gottesdienste eingreifen und so. Aber während meiner Predigt, wenn ihr wollt, dürft ihr Fragen stellen oder Kommentare geben, solange ihr mich nicht verpflichtet, darauf Antwort zu geben. vielleicht gebe ich Antwort, vielleicht steige ich darauf ein und wenn ich aber den Eindruck habe, vielleicht habe ich gerade nichts dazu zu sagen, möchte ich es auch sein lassen können. Aber ihr dürft es machen und probieren. Und es mag so sein, dass es in meiner Predigt weiterführt, wie ich sie vorbereitet habe. Mag auch sein, dass ich ganz was anderes dann was rauskommt. Das Experiment machen wir heute mal, wenn ihr einverstanden seid. Ich bin einverstanden und dann fange ich mal an mit der Predigt und schauen wir mal, wie das wird. Ich habe so einige Punkte, die mich immer wieder beschäftigen und einige habe ich gar nicht drauf, die auch ganz interessant wären. Aber ich fange mal an mit einer Bibelstelle aus Jesaja 48, Vers 17. So spricht der Herr. Dein Erlöser, der Heilige Israels, ich bin der Herr, dein Gott, der dich lehrt zu deinem Nutzen, der dich leitet auf den Weg, den du gehen sollst. Diesen Vers habe ich vor etlichen Jahren als Jahreslosung in einer Silvesterfeier oder so gezogen. Ich habe ihn, glaube ich, damals schon auswendig gelernt, aber nicht gewusst, dass er vielleicht nochmal in dieser Art wie zur Zeit Bedeutung für mich kriegt. Und in dieser Zeit ist der Krankheit kam mir dieser Vers wieder viel in mir ein, ich erinnerte mich dran. Ja, so spricht der Herr, dein Erlöser, der Heilige Israels, ich bin der Herr, dein Gott, der dich lehrt zu deinem Nutzen. Der dich lehrt zu deinem Nutzen, der dich leitet auf den Weg, den du gehen sollst. Was für ein schöner Vers. Gott, dein Erlöser. Er stellt sich hier vor als der, der dich befreit, der dich begnadigt, der dir vergibt, der dich frei macht, der dir dient und in das Heil hineinversetzt. Mit weniger solltest du dich für einen Gott auch nicht zufrieden geben. Du solltest nicht weniger von einem Gott erwarten, als dass er dich erlöst, dass er dich lehrt, was dir hilft und dich leitet. Und dann, ist ja kein Geheimnis, du weißt es ja, lade ich dich ein, unseren Gott hier zu kennenzulernen, denn er ist der Erlöser. Sein Sohn Jesus Christus ist ans Kreuz gegangen, damit wir leben, Vergebung haben und andere Dinge seiner Gnade erfahren können. Gib dich nicht mit weniger zufrieden, falls du noch keinen Gott hast oder keinen kennst, als mit einem Gott, der dich erlöst, dir vergibt und dich zu seinem Kind macht. Aber er erlöst nicht nur, er lehrt. Und das Schöne ist hier an diesem Vers, der mir meinen Gott zeigt, als den Gott, der mich lehrt zu meinem Nutzen. Viele wollen mich vielleicht lehren zu ihrem Nutzen. Und wenn du ein Auszubildender bist, dass du lernst, mit der Fabrik, mit den Werkzeugen umzugehen, damit die Dinge, das, was der Chef als Auftrag hat, dass die fertig werden und verkauft werden können und so weiter. Du lernst also auch zum Nutzen anderer, aber dein Gott, unser Gott ist daran interessiert, dass er uns lehrt zu meinem Nutzen. Zu deinem Nutzen, zu deinem eigenen und so. Haben wir auch in diesen letzten Wochen, Daniela und ich, uns immer mal gefragt, was erkennen wir denn? Was sehen wir? Was möchte Gott vielleicht tun? Was sollen wir lernen? Und das eine oder andere wissen wir vielleicht schon und sind wir am Üben mit mehr oder weniger Erfolg, aber wenigstens ein guter Hinweis. Gott möchte uns Dinge lehren, die mir nützen, die dir nützen. Damit du mit dem Leben, das du hier lebst und zu leben hast, umgehen kannst. Damit dir geholfen ist, weil du gelehrt bist, weil du Bescheid weißt, weil du geübt hast und eingeübt bist. wenn ich erlöst bin, ändert das mein Lebensziel. Ich habe als Lebensziel die ewige Herrlichkeit und nicht mehr einfach nur gut über die Runden zu kommen, bis ich sterbe. Wenn ich erlöst bin, habe ich ein anderes Lebensziel und damit einen anderen Lebensweg. Und diesen Lebensweg, den darf ich gehen als einer, der mich lehrt, auf diesen Weg zu gehen und der mich leitet auf diesen Weg. Hat Gott mich da geleitet? Der Weg wird manchmal beschrieben oder in einem alten Lied wird er beschrieben. Alle Tage Sonnenschein, voller Schönheit ist der Weg des Lebens. Fröhlich lasst uns immer sein. Ich weiß nicht mehr genau, wie das anfängt, aber es wurde früher hier oft gesungen. Weiß bestimmt einer von euch, oder? Voller Schönheit ist der Weg. Bitte? Wie? Immer fröhlich, alle Tage, ja, so, gell? Alle Tage Sonnenschein. Angela, Silke, alle Tage Sonnenschein, immer fröhlich. Siehst du bei mir nicht, bin ich alle Tage fröhlich. Und Sonnenschein ist was anderes. Da kann die Sonne scheinen und du siehst sie nicht, weil die Erdseite gerade abgeneigt ist oder weil die Wolken da sind. Aha, aber das kann so ein Weglied sein, mehr oder weniger. Aber es gibt auch die Liedtexte, die auch auf diesem Weg sind. Ob ich schon wandere im Todestal. Psalm 23 ist auch ein Weg. Auch ein Weg, den Gotteskinder gehen müssen. Und manchen Weg hat ein Gotteskind zu gehen, wo man denkt, das ist nicht voller Schönheit, das ist nicht alle Tage, sondern das ist hart, das ist brutal, das ist schmerzlich, das ist, ja. So kann unser Weg gekreuzt werden oder mit Abschnitten auch sein, die diese Zeiten uns zeigen. Der dich lehrt. Doch sind Gottes Wege lehrreiche Wege. Ja, manchmal könnte ich darauf verzichten, in dem Moment, weil Lernen ist nicht immer angenehm. Lernen ist nicht immer schön. Wertvoll, aber nicht immer leicht. Aber doch lehrt Gott und er lehrt uns vielleicht Dinge, die wir sonst nie lernen würden, lernen könnten. Da dachte ich an verschiedene Dinge. Barmherzigkeit, Mitgefühl. Ich habe mich erwischt dabei. Ich sehe Menschen, sehe vielleicht auch ein gewisses Gesichtsausdruck, Körperhaltung oder und höre vielleicht von diesen Menschen auch, wie es ihnen geht. Und man hat so seine Skala und man stuft es dann ein. Und ich denke, wir stufen oft völlig falsch ein. Wenn wir den anderen sehen und er vielleicht von seinem Problem berichtet und je nachdem, aber kann es passieren und vielleicht passiert es mir öfters, wie man denkt, dass man oberflächlich betrachtet, gar nicht die Not begreift, die dahinter steht, gar nicht so tief mit sehen kann, mitfühlen kann. Das ist menschlich, das ist normal, das ist so. Wir brauchen ja auch nicht vorschnell Wunder erwarten, dass ich plötzlich hell sehe. Aber ich könnte Hellhörer vielleicht mal sein. Auch das klappt nicht immer. Der andere kann es auch nicht immer ausdrücken. Aber trotzdem hat man so seine Sicht von dem anderen. Und ich habe mich erwischt, es kommt dabei vor, dass ich das vermutlich ganz falsch einstufe und ich gar nicht richtig mitfühlen und erkennen, was im anderen richtig drinnen ist, auch an Kummer, Not und Sorge. Es braucht dazu die Lehre und die Unterweisung Gottes, dass er mir hilft, den anderen mit rechten Augen zu sehen, vielleicht im richtigen Moment hinzugucken, um den anderen zu trösten und zu ermuntern. Schwer, ne? Ja, das ist schwer. Manchmal findest du keinen Ansatz, wie du jemanden trösten oder ermuntern kannst. Das ist so. Manchmal wirst du missverstanden. Und trotzdem können wir lernen da drin. Zu trösten und ermuntern. Und nicht vergessen an dieser Stelle, wir müssen auch lernen, uns trösten und ermuntern zu lassen. Das können wir nämlich oft auch nicht. Wenn du gefragt wirst, wie es dir geht, danke gut. Das stimmt vielleicht in manchen Dingen. Aber manchmal kann es auch sein, dass du blockiert bist und dass du es nicht möchtest, dass du gar nicht erzählen möchtest davon. Nimmst alles andere wichtiger oder fühlst dich wie zugeschnürt, kannst nicht reden, willst nicht reden, hast vielleicht nicht das Vertrauen, vielleicht auch schlechte Erfahrungen gemacht. Ich will dich auch hier nicht zum Reden zwingen. Aber manchmal müssen wir lernen, da Freiheit zu kriegen. Die Frage, wie geht's dir, ist ein ganz einfacher Satz, aber eine sauschwere Frage. Also ich bin da manchmal am Rudern und habe es immer noch nicht gelernt und ich beobachte und beobachte mich ein bisschen. Wie kann ich denn ausdrücken, wie es mir geht? Mir kann es auf der einen Seite körperlich total schlecht gehen und mir geht es trotzdem gut. Mir kann es körperlich gut gehen und mir geht es trotzdem schlecht. Wie geht's? Das ist so. Aber wir können lernen. Mir hilft es schon mal, wie geht's meiner Seele, wie geht's meinem Leib, wie geht's meinem Verstand. Wenn ich das schon mal unterscheide, ist es schon interessanter oder vielleicht möglich, eher was dazu zu sagen. Meine Seele geht so und so. Ich komme damit gerade mit dem, was mir begegnet, gut zurecht oder ich komme nicht gut zurecht. Gott will uns lehren. Der will auch dich lehren, vielleicht zu helfen, auszudrücken, wie es dir geht. Das mitzuteilen. Das musst du nicht an jeder Ecke und Kurve überall machen, aber von Zeit zu Zeit ist es hilfreich, wenn du das auch lernst und übst und anwendest. Gelobt steht im 2. Korinther 1, ab Vers 3, gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Der Vater der Barmherzigkeit und Gott allen Trostes, der uns tröstet in all unser Bedrängnis, damit wir die trösten können, die in allerlei Bedrängnis sind, durch den Trost, mit dem wir selbst von Gott getröstet werden. Mach mir einen Vers. Das war, glaube ich, auch einer von den Versen, die ich schon lange vorher auswendig gelernt hatte. Gott tröstet uns, nicht nur damit es uns gut geht, das natürlich auch, und Barmherzigkeit wir erfahren, aber hier, Gott tröstet uns, damit wir die trösten können, die in mancherlei Trübsal sind. Und wenn Gott uns tröstet und trösten soll, dann müssen wir selbst auch in Trübsal sein, damit wir überhaupt den Trost erfahren können. In unserer Trübsal, die wir haben, können wir gelegentlich, mehr oder weniger, öfters oder hin und wieder, aber wir können Gott als tröstenden Gott erleben, erfahren, spüren und lernen. Gott tröstet uns. Und das fällt ihm, glaube ich, manchmal gar nicht so leicht, weil wir manchmal gar nicht so zugänglich schnell sind. Gott tröstet uns und das dürfen wir sehen, wie macht er es, wie tut er es, damit wir auch andere trösten können mit dem Trost, den wir selbst von Gott getröstet worden. Ihr macht keine Bemerkungen, keine Fragen. Experiment. Denkt dran. Okay, denn wie die Leiden des Christus, pass auf, das will ich fast schon nicht lesen, diesen Vers. Denn wie die Leiden des Christus sich reichlich über uns ergießen, so fließt auch durch Christus reichlich unser Trost. Haben wir Bedrängnis, so geschieht es zu eurem Trost, sagt der Paulus hier, wir Bedrängnis zu eurem Trost und eure Rettung, die sich wirksam erweist in standhafter Erduldung derselben Leiden, die auch wir erleiden. Es macht Sinn, manchmal zu leiden. Manchmal sage ich um unsere Menschenschwachheit willen. Es macht Sinn zu leiden, wenn wir Gott ranlassen. Ich weiß, manchmal können wir es uns auch nicht mehr vorstellen, sind wir verschlossen und versperrt. Das haben wir doch schon oft probiert und das habe ich auch schon probiert und das haben wir schon probiert. Und Gott hat nicht, ja. Ich habe hier auch nicht so viele Antworten, ich habe aber einige Fragen. Und diese Fragen zeigen vielleicht manchmal einen Spalt vom Horizont. Es ist mir lieber, ich leide und lerne was dabei, wie ich leide und habe nichts davon. Versteht es jetzt nicht falsch. Ich bin kein Held, aber lieber leiden. Das Leiden wird schon abgeschwächt, wenn ich da ein Sinn drin ist. Wenn ich sage, vielleicht kann ich dann jemand anders mal helfen. Das ist doch schon eine Erleichterung, macht dann wenigstens einen gewissen Sinn. Wie stark kann Anteilnahme helfen, trösten? Vor einigen Wochen habe ich den Jens angerufen und habe gebeten, dass die Ältesten mit mir beten. Und dann kam der Heinz und der Jens. Wir haben uns ein bisschen unterhalten. Ich durfte ein bisschen erzählen, was mich bewegt hat zu dieser Zeit. Sowohl von der Seele her, wie auch vom Körper her und Erfahrungen, die ich gemacht habe. Ich glaube, es waren krasse Dinge dabei. Manchmal weiß ich fast nicht, war es eine Möglichkeit oder war ich irgendwie durch diese Tabletten und so. Da erzähle ich vielleicht nachher noch was dazu. Sonst wo. Nein, es waren wirklich krasse Situationen. Aber dann kamen die beiden. Ein paar Minuten geredet, gebetet. Und das war so schön. Allein dieses Anteilnehmen, dieses Zuhören und dieses Beten darüber, das hat was gemacht mit der Atmosphäre, es hat was mit mir gemacht. Ich bin nicht gesund geworden in allen Punkten, aber mir wurde geholfen und es hat mich erbaut und gestärkt. Wie sehnen wir uns manchmal nach dem Trost, dass jemand zuhört und ich ihm wirklich beschreiben kann, wie es mir geht. Nicht bloß die anderen, wie geht's dir? Gut. Naja, und dann kommt man trotzdem ins Gespräch, ach, das kenne ich auch. Ach, das geht mir auch so, ach, das ist das Alter. So ein Quatsch. Wenn ich dir von meiner Krankheit erzähle, lass mich es anders ausdrücken, wenn jemand von seiner Krankheit erzählt und der andere sagt bloß, das ist das Alter, habe ich auch, dann hilft es oft nicht. Und es ist auch nicht das Alter, es sind andere Nöte. Wir kennen die Nöte der anderen gar nicht und wir müssen lernen zuzuhören oder unser Herz zu neigen. Wir können den anderen auch oft nicht verstehen in seiner Not. Und derjenige, der krank ist, der leidet, der muss auch verstehen, dass der andere ihn nicht versteht. Wir müssen da als Leidende auch großherzig sein und sagen, der andere kann das nicht nachempfinden, der muss sich auch nicht falsch erwarten, aber ich will mich freuen an dem Versuch, den er macht, an der Nachfrage, an der herzlichen Anteilnahme, auch wenn ich merke, er versteht mich im Letzten nicht. Aber wir können das üben. Versteht ihr mich jetzt, was ich sagen will? Schöner Kommentar, danke. Also vielleicht gilt es, den anderen mit anderen Augen zu sehen und mich auch mit anderen Augen zu sehen. Also wir können einander geben, nicht weil wir die perfekten Therapeuten sind, nicht weil wir die perfekten Seelsorger sind, sondern weil wir uns brüderlich und schwesterlich begegnen dürfen. Auch mit offenem Mund, mit Erstaunen, wie die Freunde hier, ob sie erstmal still wurden, als sie das Elend gesehen haben, irgendwann still wurden und manchmal ist es besser, wir sehen auf das Elend, werden still mit dem anderen zusammen, der es erleidet. Und schaut dann, was es zu reden gibt. Vielleicht, habe ich mir gedacht, wenn wir Anteilnahme, Barmherzigkeit, Mitgefühl trainieren, üben, oder lasst mich anders sagen, wenn wir so viel brauchen, weil so viel Elend in den Gemeinden ist und weltweit, was hat mich diese Frage und diese Not teilweise beschäftigt? Krieg, Christenverfolgung, jahrelang schlimm. Warum müssen die Menschen so leiden? So dürfen wir diese Erfahrung üben, dass wir den anderen mit anderen Augen sehen und uns darauf einlassen. Ich überlege und überlegte und dachte, wenn wir so viel Leid und Betroffenheit in den Gemeinden sehen, unter den Christen sehen, unter treuen Christen sehen, unter hingegebenen Christen sehen, Schmerz, Leid und Elend. Warum? Wir dürfen die Frage, warum, nicht zu viel stellen, aber wir dürfen sie stellen. Und auch das, was ich euch jetzt als Antwort gebe, ist bestimmt nicht die perfekte und einzigste Antwort, aber eine Überlegung. Kann es sein, dass Gott die Gemeinden und die Christen zurzeit in die Schule nimmt, einander zu trösten, einander Barmherzigkeit zu spenden, einander mitzufühlen, weil die Zeit kommt, die so schwer wird, dass, wenn sie nicht verkürzt würde, kein Mensch gerettet würde? Brauchen wir die Gemeinde in dieser nahen Zukunft, um ein Ort der Tröstung zu sein, der Barmherzigkeit, der Anteilnahme? Schickt Gott deswegen uns, seine Kinder, in diese Schule, Dinge zu lernen, die Trost und Barmherzigkeit bedeuten und weitergeben können? Wie kann mich ein Gespräch manchmal aufbauen? Ein Telefonat? Das klappt nicht immer. Manchmal, ich habe auch schon mal jemanden angerufen und dachte, der hat jetzt wahrscheinlich ja gedacht, das will der eigentlich oder so. Aber wir können es auch üben. Wir können gegenseitige Stärkung, Trost und Barmherzigkeit gut gebrauchen. Soll die Gemeinde das lernen? Und danke an jeden, der sagt, ich will lernen. Ich will das lernen, um auch anderen dienen zu können. Vielleicht bist du in einer Situation, wo du selber Trost brauchst. Und wo nur wenige vielleicht an dich denken oder auch hilflos sind und nicht wissen, wie sie es tun sollen. Bist du in so einer Situation, du bist untertröstet, sei barmherzig mit denen, die es versuchen, aber doch irgendwie nicht können. Sei barmherzig mit anderen, die nicht nach dir fragen. Ich denke, es kann auch nicht jeder nach jedem fragen. Man hat auch mal so seine Sektionen in der Gemeinde, wo man halt das ausüben kann und nicht immer geht alles in allem. Aber auch wenn du so jemand bist, der es selber braucht, ich möchte dir Mut machen, sag Gott, okay, wie auch immer mit mir umgegangen wird, was auch immer mich bewegt, hilf mir zu lernen, dass ich selbst ein Tröster werde. Barmherzigkeit üben kann und Trauernde begegnen kann. Um Trost war mir bang, glaube ich, steht irgendwo in der Bibel. Um Trost war mir bang. viele kennen dieses, wenn mich doch jemand trösten würde. Und diesen Hunger, dieses Bedürfnis nach Trost. Ja, und so lass uns sagen, okay, Herr, wir wollen das lernen. Enttäuschung mag ein weiterer Punkt sein, wo wir drüber lernen können, wenn es um Leid geht. Das ist jetzt also der zweite, Barmherzigkeit war das erste, ne? Und Trösten, Trost. Enttäuschung ist etwas, wenn wir in Not sind, in Leid sind, kann irgendwann die Enttäuschung ziemlich groß werden. Gott hat mir nicht, mein Gebet nicht erhört, meine Not nicht begegnet, mir geholfen. Wenn es so aussieht, als höre Gott nicht, scheint er weit weg zu sein. Wenn es ausschaut, als wolle Gott nicht, obwohl er doch könne, dann könnte das vielleicht sein, es ist eine Beziehungsstörung, stimmt was nicht. Wenn es so aussieht, als kann Gott nicht, ist er dann Gott? Wenn Gott vergisst, übersieht, andere wie mich wichtiger findet, ist es dann Gott? Das kann durchaus sein. Es kann sein, dass du das Gefühl hast, Gott hört dich nicht. Es kann sein, dass du das Gefühl hast, Gott will nicht. Es kann sein, dass du das Gefühl hast, Gott kann nicht. Ja. Erlebe es. Durchlebe es. Diese Gefühle. Du hast es nicht in der Hand, selbst zu ändern. Aber du kannst warten und harren und hoffen. Warte, harre und hoffe weiter. Lass uns weiter harren, hoffen und nicht unseren Glauben hier locker lassen. Wenn wir vielleicht auch manches anders beantworten würden wie vor Jahren und manches vielleicht anders beschreiben würden. Wenn wir vielleicht auch sagen würden, ich weiß es nicht. Nach einer Lesung, die ich mal gehalten habe, fragte mich einer, und ich benutze jetzt das Originalwort, wir haben hier, die meisten werden es verkraften. So ungefähr hat er gesagt, wie kannst du an einen Gott glauben, wenn er dir so eine Scheißkrankheit gibt? Ich habe keine gute Antwort gewusst, aber ich war dort bei ihm. Und er war bei mir und irgendwie war da auf mein Stammeln, was ich gesagt habe, ich habe mich entschieden dafür. Ich weiß nicht, was es ihm gebracht hat, aber es ist so. Wir haben keine Fragen und können trotzdem reden, sprechen, mitteilen. Indem wir sagen, ich weiß es nicht und ich folge trotzdem meinem Gott nach. Versuche ich zumindest. Enttäuschung. Wenn die Realität, die wir erleben, anders ausschauen wie die Prophetien, die wir auswendig gelernt haben oder vielleicht nur nachzitieren. Haben wir diese Prophezeiungen, diese Verheißungen eigentlich mal nachgeschaut, ob die tatsächlich so in der Bibel stehen? Manche von denen, die so gern zitiert werden, werden ganz schön interessant, wenn man es im Zusammenhang sieht und wenn man kritisch ist, sagt man, es ist gar nicht alles so einfach übertragbar. Aber es gibt genug Verheißungen, die mir Mut machen dürfen. Wenn Gott ferne scheint, das will ich ja nicht abstreiten. Aber wir werden auch manchmal enttäuscht, indem wir gründlicher im Wort Gottes lesen können dann oder vielleicht gründlicher hinschauen, weil wir unsere Fragen haben. Und sagen, wie ist es denn jetzt? Und schau genau hin, nimm die Bibel, nimm die Verheißung und schau sie dir genau an. Noch genauer, als du sie bisher kennst. Und das Wort Gottes ist Segen und Kraft, was in mir wieder was geben kann. Denk nach über das Wort Gottes. Ich habe eine Zeit lang auch in dieser Zeit vielleicht das Wort Gottes etwas mehr vernachlässigt oder weniger benutzt und verwendet und angenommen wie vorher. Und das ist nicht unbedingt der richtige Weg, aber wir können nachdenken über Gottes Wort. Und das ist, auch wenn unsere Gedanken fast sich nicht konzentrieren können, weil unser Elend uns ja ablenkt. Aber die Worte Gottes sind kräftiger als unsere Gedanken und kräftiger als unser Erinnerungsvermögen. Das ist eine Saat, die in unsere Erde hinein, in unsere Herzenserde reinfallen kann und aufgehen kann. Wenn die möglichen Täuschungen Enttäuschungen sind, dass du endlich einer Täuschung entfließt und zur Wahrheit kommst, dann ist das ja auch was wert. Wenn wir unser Gottesbild vielleicht korrigieren müssen, weil wir sagen, wir haben ja falsch gesehen. Zum Beispiel in dem Punkt, und das ist eigentlich eine weitere Lehre, zum Beispiel in dem Punkt, Gott liebt mich. Ja, Gott liebt dich. Gott liebt dich. Aber wie wir das manchmal verstehen, Gott liebt mich, und wie wir das in unserem Zeitgeist, die Summe dieser Botschaften, Gott liebt mich, Gott hat Interesse in mir, aber die Summe führt darauf hinaus, so ungefähr, Du bist der Bauchnabel. Und Gott kümmert sich um dich und Gott schaut alles für dich. Und wir nehmen das gern an und freuen uns. Und es ist auch richtig und vergessen aber, dass Gott nicht nur Interesse an mir hat, sondern dass er gekommen ist, Sünder zu retten. Und dass die Bibel sagt, so sehr hat Gott die Welt geliebt. Mich schon auch, aber hier steht die Welt, dass es einen einzigen Sohn gab. Wir wissen, wie es weitergeht, dass alle gerettet werden. Lasst mich ein bisschen brutal sagen. Vielleicht müssen wir manchmal auch diese Täuschung ablegen, die uns zu sehr ins Zentrum setzt, die mich zu sehr fokussiert. Was kann Gott mir alles tun? Wie kann er mir helfen? Und so weiter und so weiter. Und was könnte unterstützen? Dass wir sagen, nee. Es gibt 1000 andere Schafe, 99 andere Schafe. Oder bleiben wir korrekt im Bild. Ein Schaf ist weggegangen, 99 von 100 lässt der Hirte da und sucht das eine Schaf. 99 lässt er. 99 übersieht er in dem Moment. Weiß, da brauche ich mich jetzt nicht kümmern, die sind in Sicherheit. Wie auch. Und es kann sein, dass Gott uns übersieht, weil er sich um andere kümmert. Kann das sein? Natürlich, Gott ist allmächtig und allwissend und allsehend, das können wir alles sagen, aber doch lehrt uns die Bibel dieses Denkweise. Denk dran, dass ich nicht nur für dich gekommen bin. Und dann ist es ein Paulus und das sind andere, die ihr Leben hingeben, damit andere gerettet werden. Das sind es Menschen, die in die Mission gehen, die auf Dinge verzichten, die bereit sind zu leiden, damit andere gerettet werden. So wie Jesus seinen Himmel verlassen hat. Er sagt, es geht nicht um meine Herrlichkeit, sondern es geht darum, dass ich durch Leiden anderen das Heil möglich mache. So kann es sein, dass Gott uns das auch mal zumutet, eine Zeit lang. Dass wir sagen, Gott, du hast wirklich auch noch andere. Und wenn ich schon nicht hingehe nach Nordkorea, in die Gefängnisse, um den Christen was zu bringen, dann vielleicht bist du damit mehr beschäftigt. Und dass du dann sagst, dann bist du auch wichtiger. Lass uns mal so pragmatisch denken, um unsere Einstellung zu kontrollieren. Und um unsere Einstellung zu richten, nicht jetzt praktisch, sag jetzt gleich was. Nein, unsere Einstellung. Gott ist auch für andere da und vielleicht muss er zulassen, dass auch ich irgendwo leide, damit einer erreicht wird. Durch diese, sag ich mal, unser Leiden ist manchmal der Türöffner. Ist manchmal der Türöffner. Man kann es ja nicht messen. Aber wenn ich überlege, wie viele Menschen ich durch das Buch erreicht habe, wenn ich überlege, wie viele Menschen mir zuhören und mit mir sprechen, weil ich betroffen bin. Das habe ich manchmal vielleicht ernsthaftere und leichte Gespräche und Austausch wie mit Menschen, wo das keine Rolle spielt, die davon nicht betroffen sind. Das ist schon interessant und lass mich noch einen Gedanken dazu setzen. Nicht um uns unter Gesetzeszwang zu bringen, sondern unsere Gesinnung zu fördern. Das wird spannend, ja. Ich habe gerade den Faden verloren. Ja, genau, jetzt habe ich ihn wieder. Den Griechen ein Grieche, den Juden ein Jude, so schreibt Paulus mal, damit ich etliche gewinne, damit ich auf einige Weise Menschen erreiche. Also den Juden in ihrer Kultur begegne ich mit angepassten Griechen. In der Mission hat man es irgendwann auch mehr beachtet, vielleicht. Ich gehe dort an diese Völker und passe mich den Völkern in der äußeren Form, in der Kultur, in den Handhabungen ein bisschen an. Das wird Brücken schaffen. Und manchmal denke ich, das steht jetzt nicht so wörtlich in der Bibel, aber könnte es auch sein, den Kranken ein Kranker. Ich war in manchen Krankenbett, Krankenhaus gelegen mit Menschen, die auch betroffen waren und die meine Betroffenheit gesehen haben. Und ich habe da manchmal die besseren, interessierteren Gespräche gehabt wie mit anderen. Warum? Weil ich krank war und ins Krankenhaus musste. Ich möchte das nicht und ich habe das so über, dieses blöde Krankenhauszeug. Aber so ging es den Missionaren teilweise bestimmt auch, die gegangen sind, in manchen Dingen verzichtet haben, um die Menschen zu erreichen. Paulus schreibt doch mal so ungefähr, wie ich hätte meine Augen ausgerissen, wenn es nötig gewesen wäre, so ungefähr, war ich zu helfen oder so. Okay. Adadova, gell? gibt noch eine Erfahrung, die wir machen können. Stärke der Schwachheit erkennen oder lernen. Die Stärke der Schwachheit. Was ist denn die Stärke der Schwachheit? Wir können Gott als starker, gesunder, reicher, begabter Mensch nachfolgen und ihm lieben und ihm dienen. Das können wir. Steht dir frei, darfst Gott dienen, wenn du gesund bist, kräftig bist. Aber weißt du, was das Schöne ist? Wir können Gott auch als schwacher, kranker, armer Mensch dienen. Als belasteter Mensch, als trauriger Mensch. Gott mag es, wenn du ihm dienst, wenn du stark bist. Gott mag es, wenn du ihm dienst, wenn du schwach bist. Wir werden ja nicht für unsere Leistung übrigens geliebt, sondern nicht deswegen geliebt, ob wir stark sind oder schwach sind. Starke werden geliebt, schwache werden nicht geliebt. Nein, so ist es nicht. Wir werden nicht deswegen geliebt, sondern wir werden geliebt, weil Gott liebt. Schwache und Starke. So, wenn du schwach bist, wenn du verbraucht bist, wenn du Trost brauchst, du bist geliebt. Wir können es manchmal fast nicht glauben in dem Zustand und wir spüren es nicht. Aber es sagt ja nicht irgendjemand, dass du geliebt bist. Es sagt ja auch nicht unsere fromme kirchliche Tradition, sondern es sagt dir das Wort Gottes. So, habe ich noch was auf meinem Zettel? Lass mich mal gucken. Wenn ihr nicht fragt und ergänzt, dann... Das Schwache der Welt hat Gott auserwählt. Das Schwache der Welt hat Gott auserwählt. Jetzt vielleicht noch eine witzige Sache, ein bisschen zum Schmunzeln und zum Nachdenken, weil ich da auch noch nachdenke und vielleicht noch nicht so die richtige Antwort habe, aber eine Idee dazu habe. Habt ihr das Wort schon mal gehört? Das Wort Impulskontrollstörung. Wer kann damit was anfangen? Tom? In den Medikamenten, die ich kriege, da stehen so viele Medikamente drauf, kann Impulskontrollstörung verursachen. Also so ungefähr ausgedrückt. Krasser ausgedrückt noch. Was heißt das? Naja, bei mir war es zum Beispiel, ich erzähle euch jetzt ein harmloses Beispiel. Vielleicht trifft es nicht ganz den Nagel auf den Kopf, aber es ist ein gutes Beispiel und zeigt ungefähr. Seitdem ich diese Medikamente nehme, gehe ich freizügig in einen Supermarkt und kaufe einen Beutel Chips mehr. Impuls, Chips kaufen, früher. Soll ich es jetzt machen, kostet Geld, ist es gesund. Jetzt Impuls da, Chips in den Einkaufswagen. Oder neulich, ich habe am Haus was gemacht, in einer Arbeit. Und es gelingt nicht, Da kam ein Zorn in mir hoch. Ich hätte am besten das Ding genommen und durchs Fenster geschmissen. Hä? Bin ich blöd oder was? So reagierst du doch normal nicht. Und ich erzähle euch noch eine andere Geschichte. Ich weiß nicht, ob ich die ganz richtig deute, aber mir kommt es so vor, wie ich es erzähle. Ich war noch nicht diagnostiziert und ich war in einer Klinik, ein Jahr vor der Diagnose ungefähr, und die machen einen Test mit mir. Ein Arzt stellt sich vor mir auf ein, ich musste mich auf einen bestimmten Stuhl setzen, Kabel und so weiter. Ich muss mich draufsetzen und der eine Arzt stellt sich vor mir. Ich sitze da und der stellt sich mir gegenüber vor mir. Und der andere Arzt drückt aufs Knöpfchen. Jetzt weiß ich, warum der den Arzt vor mir gestellt hat. Ich habe gezuckt und ich bin hoch. Mich hätte fast aus dem Stuhl gehauen. Und in dem Moment hätte ich beinahe den Arzt eine geschmiert oder ein Schimpfwort hinkaut. Impuls. Oder beim Hausbau, wo ich die Sache so einen Zahn gekriegt habe, fast durch die Wand oder durchs Fenster schmeißen. Impuls. Ja, und auf dem Impuls, diese Impulsstörung, Kontrollstörung, dass du diesen Impuls nicht kontrollierst, nicht kontrollieren kannst oder willst, Störung, das ist sehr problematisch. Und aber Impulskontrollstörung, da habe ich doch gedacht, was ist denn los mit mir? Da bin ich, also damals habe ich das, glaube ich, mit dem Ärzte noch nicht geschnallt, aber dann bei dem Arbeiten am Haus, da habe ich das schon langsam geschnallt. Da ist ein Impuls und der gehört kontrolliert. Der gehört kontrolliert. Es ist nicht normal, dass du unkontrolliert Schimpfwörter sagst. Es ist nicht richtig. Fluchst und sonst was. Oder andere Dinge durch, lest dich meinetwegen an oder lass es bleiben. Es ist nicht in Ordnung. Und dann fragst du dich auf einmal, bin ich, war ja sonst auch meistens nicht mein Problem, dass ich laut schreien könnte und was zum Fenster rausschmeißen. Normalerweise reagiere ich nicht so. Aber da war es mir, ist mir fast so gegangen. Es gibt ein Wort, das heißt so ungefähr, dass Gott zu dem Volk Israel sagt, deswegen ließ ich dir die Feinde noch im Land, damit du erkennst, was in deinem Herzen ist. Und wenn ich da an meine Arbeiten am Camino denke, damit du erkennst, was in deinem Herzen ist. Ist das in meinem Herzen? Dein Impuls zu schimpfen und zornig zu sein und das Ding aus dem Fenster zu schauen. Ich habe es nicht gemacht, aber geschimpft, auf der Stufe war ich schon. Fenster schmeißen noch nicht. Und ja, was machst du jetzt? Medikament. Oder Charakter. Gewagte Gegenüberstellung. Oder dann gibt es das Dopamin. Und das Dopamin ist ein Botenstoff, der dazu gebraucht wird oder beiträgt, dass du Glück und Freude empfindest. Jetzt hau dir zum rechten Moment die rechte Tablette mit Dopamin ein und dir geht's saugut. Unter Umständen lebst gut, fühlst dich gut und im nächsten Moment wirkt die Tablette nicht mehr. Hängst du durch, wie wenn du depressiv wärst. Ich mal vielleicht ein wenig schwarz-weiß, aber ich zeige. Und jetzt, kommen wir zurück zu dem Impuls. Impuls, was brauchen wir? Selbstbeherrschung. Wir brauchen Selbstbeherrschung. Und so ein Weg, der uns dahin führt, an den Rand zu kommen, zeigt uns vielleicht mal, hey, so reif bist du noch gar nicht. Oder da ist noch was in dir, Werner. Oder ich kann mir auch sagen, Werner, da ist was in dir, aber du lebst als solcher, der das unter Kontrolle hat, der das nicht auslebt. Klasse. Und euch jetzt für die zwei verschiedenen. Also es kann uns was zeigen, kann uns aufmerksam machen. Wir brauchen auf jeden Fall in diesem Leben Selbstkontrolle. Selbstkontrolle ist eine Frucht des Geistes, Galater 5,22. Liebe, Friede, Freude, Freundlichkeit, Geduld, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Selbstbeherrschung. Und ich sage, ich habe ja da nicht die Antworten, aber ein paar Ideen. Und wenn das eine Frucht des Geistes ist, die Selbstbeherrschung, dann kannst du das fördern. Du kannst jetzt natürlich hingehen, Herr, ich bitte dich, vergib mir und schenk mir alle Selbstbeherrschung, dass ich nichts lernen muss und dass ich das einfach habe. Vielleicht macht das, aber du kannst auch anders rangehen. Das ist eine Frucht des Geistes. Etwas, was wächst, wie ein Apfel am Baum. Und der reif werden kann. Und dann, was machst du, damit der Apfel reif wird? Oder die Karotten oder die Erdbeeren im Garten? Du hast einen Garten. Du pflegst diesen Garten. Lass mich fragen, für unsere Lebenssituation, für unsere Herausforderungen, Selbstkontrolle, Impulskontrolle, haben wir einen inneren Garten? Oder hoffen wir, dass irgendwelchen vom Nachbarn Baum mal so eine Birne reinfällt und ich damit dann mit Selbstbeherrschung gesegnet bin? Haben wir einen inneren Garten, den wir pflegen, den wir bebauen, den wir bewahren, damit die Frucht des wächst? Auch Freude. Dopamin, auch Freude ist eine Frucht des Geistes. Wir sind hier mit der Frucht des Geistes nicht nur in der Biologie, sondern auch in der Chemie. Offensichtlich in der biologischen Chemie des Körpers. Ist ja wurscht. Wir brauchen diesen inneren Garten, damit wir reif werden, damit die Frucht des Geistes, damit die Selbstkontrolle da ist, damit die Freude kommen kann. Das ist nicht der einzigste, es gibt verschiedene Wege der Freude. Okay, so. Gott segne uns. Auch uns, die wir Trost brauchen. Auch euch, die ihr Trost braucht. Übt euch darin nicht zu sagen, wenn der andere euch was antwortet, das kenne ich auch und Schluss. Übt euch darin nicht zu sagen, das ist das Alter, sondern vielleicht mal nachzufragen. Oder einfach Anteil zu nehmen und sagen, das tut mir leid, ich weiß im Moment auch nicht gut damit umzugehen oder ich kann mir das gar nicht vorstellen, aber ich will für dich beten. Daniela und ich beten wir öfters zusammen. Das hat uns gedrängt, das hat uns getrieben. Wir waren so teilweise so verzweifelt und angegriffen und endlich habe auch ich gesagt, ich will lassen, oder immer mal öfters lassen uns miteinander beten. Haben wir schon öfters probiert, aber ihr Frauen müsst euch nicht wundern, wenn es nicht klappt. Weil wenn ihr zusammen betet, fängt der Mann meinetwegen an. Da, 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 da. Amen. Die Frau macht weiter. Meine ich jetzt nicht blöd und bös. Der Mann macht kurz und knackig. Die Frau kommt dran und betet, voller Inbund, voller Herzensdrang und findet kein Ende. Und mir fiel was ein, ich wollte beten, sie betet weiter. Ich vergesse es. Mir fiel was ein, sie betet weiter, ich vergesse es. Geht mir auch manchmal in den Gemeinden so, wo lange Beter sind. Und das, uns Männern ist es manchmal nicht hilfreich. Und wir warten ab, dann kannst du auch allein beten. Aber wir haben das versucht zu lernen, immer wieder schon und Getrieben durch die Not, die uns bedrängt hat, haben wir es wieder neu belebt. Hoffentlich bleibt es, solange wie es sein soll. Und andere Dinge, die wir auch lernen, sind, wir fragen manchmal, was können wir, was sollen wir lernen. Und glaubt mir, dabei bin ich nicht so stark, wie ich jetzt hier vielleicht scheine, wenn ich das erzähle. Ich bin manchmal am Rand der Tränen, am Rand der Hoffnungslosigkeit. Ich habe Dunkel erlebt, wo ich mir vielleicht nicht hätte vorstellen können, dass ein Christ solche Dunkelheit erleben kann. Ja, Gott sei Dank. Vater im Himmel. Ja, allein das verstehen wir schon nicht, Vater im Himmel. Und doch ist es Trost und Stärke, denn du lässt dich ja nicht von uns vermindern und entwerten, wenn wir dich nicht erfassen und nicht in aller Schönheit und Größheit erkennen. Du bist ja groß und mächtig, ob wir dich erkennen oder nicht, und so bist du auch groß und mächtig über uns. Und hilf uns, damit umzugehen, deinem Glauben zu bewahren. Und auch deine tröstenden und getrösteten Gemeinde heranzuwachsen.
Gesegnet seien meine Hörer heute. Amen.